Moin und herzlich willkommen zu meiner 59. Episode meiner 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Heute halte ich das Buch Zen im Alltag von Charlotte Joko Beck in meinen Händen und möchte aus diesem meine persönlichen individuellen Top 3 Learnings mit dir teilen. Mein Name ist Martin Trositz und ich habe mir vor nun circa 4 Jahren die Erlaubnis gegeben, das Leben nochmal komplett in die eigene Hand zu nehmen, infolge einiger privater Schicksalsschläge und Erfahrungen, aber auch ein paar Entwicklungen in meinem Beruf, Stichwort Stagnation, hat mich zu dieser Frage geführt, ist das wirklich alles? Und ich habe Zeit investiert, um mir einige Fragen des Lebens zu beantworten und um in dessen Folge auch einige Entscheidungen zu treffen, die tatsächlich mein Leben in den letzten 4 Jahren noch einmal völlig auf den Kopf gestellt haben. Und ich kann heute sagen, auf jeden Fall zum Positiven. Und dieser Podcast hier, meine Challenge, ist ein stiller Begleiter geworden und eine Dokumentation meines Wandels und meiner Transformation. Ursprünglich wollte ich eigentlich nur meine Learnings konservieren, sie aussprechen, um sie noch besser in mein Leben zu ziehen, um sie noch konkreter zu machen, um sie klarer zu machen. Und irgendwie ist das gleichzeitig auch der Ausdruck geworden meiner Leidenschaft, nämlich das ständige Lernen, aber auch das Weitergeben von Wissen, was schon immer Bestandteil war meiner beruflichen Perspektive, meines beruflichen Weges. Und ich freue mich, dass du hier bist und hoffe, dass ich dir heute auch mit dieser Episode ein paar Inspirationen liefern kann in Richtung Leichtigkeit und Lebensfreude. Das Buch Zen im Alltag habe ich jetzt gerade erst durchgelesen und es handelt sich dabei mal wieder um eine Empfehlung meines Shiatsu-Mannes, Klaas, zu dem ich seit 3-4 Jahren alle 14 Tage ungefähr gehe, um mich einer Shiatsu-Behandlung zu unterziehen. Und das ist ja auch verknüpft mit einem regelmäßigen Austausch zu den Themen, die mich beschäftigen. Wir sprechen viel über Bücher. Ich habe auch schon viele Buchempfehlungen von ihm hier vorgestellt. Und auf die Frage, was denn so sein Top-Lieblingsbuch ist, nannte er mir genau das, Joko Beck, Zen im Alltag. Und dementsprechend war das für mich natürlich ein No-Brainer, dieses Buch mir zu kaufen und zu lesen, weil ich immer sehr, sehr gut gefahren bin mit den Empfehlungen von Klaas. Und ich persönlich hatte bisher wenig Berührungspunkte mit dem Thema Zen. Ich habe natürlich so ein paar nebulöse Bilder im Kopf. Es geht irgendwie um Gelassenheit und ich sehe einen Asiaten vor mir, der in seinem Garten steht und mit einem Rechen so Spuren bzw. Rillen hineinzieht, ganz gleichmäßig in den weißen Kiesel. Und dass dieser Zen-Meister in sich ruht und durch nichts in der Welt aus der Ruhe zu bringen ist. Das ist so meine Vorstellung, meine vielleicht etwas stereotype Sicht auf das Thema Zen. Und es spricht mich so sehr an, weil das Thema innere Ruhe finden, Ruhe bewahren auf jeden Fall eine sehr, sehr große Challenge für mich darstellt. Es ist definitiv ein Wachstumsbereich, wenn man das so schön ausdrücken möchte, denn ich fühle mich sehr häufig schnell emotional übermannt, sowohl im Positiven als auch im Negativen, was zur Folge hat, dass ich dann teilweise impulsiver reagiere, als ich es mir wünsche. Also ich würde manchmal mir ein bisschen mehr Zeit und Reflexion wünschen zwischen meinem Reiz, der mir geschieht, und meiner persönlichen Reaktion. Also da diesen Abstand zu gewinnen, Ruhe zu bewahren, Gelassenheit zu praktizieren. Das ist eine große Herausforderung und ich habe mir erhofft, aus diesem Buch diesbezüglich ein paar Learnings ziehen zu können. Und bevor ich darauf eingehe, will ich zumindest noch mal kurz eingehen auf die Autorin selbst und lese da aus dem Klappentext wie folgt vor. Charlotte Joko Beck wurde in New Jersey geboren. Nach dem Scheitern ihrer Ehe ernährte sie sich und ihre 4 Kinder durch ihre Tätigkeit als Lehrerin, Sekretärin und später als Verwaltungsassistentin einer großen Universität. Mit über 40 begann sie unter der Anleitung von Mizumi Roshi den Zen-Übungsweg zu gehen. Schließlich wurde Yoko zur dritten Dharma-Erbin Mizumi Roshis ernannt und zog 1983 in das Zen-Zentrum von San Diego, in dem sie bis 2006 lehrte. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2011 lebte und lehrte sie in Prescott, Arizona. Ich fand auf jeden Fall spannend bei diesem kurzen Flug über die Vita, dass die Dame, die Autorin, erst mit 40 sich überhaupt auf den Weg gemacht hat. Und sie hat es wohl in ihrem Leben dann wirklich noch geschafft, sehr weit in diesem Zen-Übungsweg vorzuschreiten. Denn das lässt sich schon erahnen aus dem Klappentext zu diesem Buch selbst. Und da lese ich vor. Charlotte Yoko Beck lehrt eine Zen-Praxis, die nicht aus unserem Alltag herausführt, sondern sich ihm ganz entschieden zuwendet. Zen als Weg, um mit Alltagsproblemen gut zurande zu kommen. Zen als Einstellung, die uns bei Beziehungen, bei der Arbeit, bei unseren Ängsten und Leiden hilft. Yoko Becks Dharma-Vorträge in diesem Buch sind Musterbeispiel an Schlichtheit, Treffsicherheit und Vernunft. Sie sprechen Menschen unterschiedlichster religiöser und sozialer Zugehörigkeit an. Nicht zuletzt deshalb ist dieses Buch zu einem Klassiker der westlichen Zen-Literatur geworden. Und ja, mit diesem Klappentext fühlte ich mich auf jeden Fall bestätigt in der Erwartungshaltung, etwas zu lernen, wie ich in meinem Alltag gelassener werden kann. Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass diese Erwartung nur bedingt erfüllt wurde, denn dieses Buch hat mich nach dem Lesen, ehrlich gesagt, ziemlich fragend hinterlassen, weil die Thematik nach über 320 Seiten, vor allen Dingen dieses Üben, das Zazen, für mich unverändert extrem schwer greifbar ist und bleibt. Denn die Autorin beschreibt in einigen Kapiteln sehr stark die Auswirkungen von Zen-Praxis, ohne aber sehr konkret zu werden, was diese Zen-Praxis denn tatsächlich ist. Wir werden immer wieder, und ich habe es ja sogar auch schon genannt, das Wort Üben hören oder auch Zazen genannt. Und ich habe jetzt mal nicht gegoogelt, was das genau bedeutet, sondern ich habe jetzt einfach mal mitgebracht, welchen Eindruck das bei mir hinterlässt, was ich mit Zazen assoziiere. Und dieses Üben, Zazen, ist eigentlich in Anführungsstrichen nur Sitzen. Sitzen als eine Form der Meditation respektive Konzentration. Und das soll man, so kommt das in diesem Buch an einigen Textstellen vor, täglich machen, gerne 3-4 Stunden und idealerweise über viele, viele Jahre, 10, 15, 20, 30 Jahre. Und es wird immer als einen sehr, sehr langen Weg beschrieben. Und sehr häufig geht ja auch die Autorin darauf ein, dass man nach 10, 12, 15 Jahren der Praxis vielleicht auch merkt, hey, ich bin gar nicht auf dem richtigen Weg, ich muss das irgendwie meine Praxis, mein Üben, mein Zazen nochmal anpassen. Und das war irgendwie auch ein wenig erschreckend, ehrlich gesagt, weil ich natürlich auf der Suche bin nach Quick Wins. Ich will natürlich irgendwie eine schnelle Lösung. Und ich kann mir vorstellen, dass im Umgang mit Zen vielleicht genau die Magie darin steckt, halt keine schnelle Lösung zu haben, sondern sich halt wirklich auf diesen Übungsweg zu begeben und dann zu wachsen und zu lernen. Und nachdem ich dieses Buch gelesen habe, hatte ich mich auch nochmal auseinandergesetzt, ausgetauscht mit Klaas bei meiner Shiatsu-Behandlung, habe ihn ein wenig konfrontiert mit meiner Unschlüssigkeit und er konnte das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen und verwies auch darauf, dass er dieses Buch bereits 4-mal durchgelesen hat und er es jedes Jahr noch einmal neu liest und immer weiter dadurch lernt. Also das scheint auch kein Quick-Win-Buch zu sein, sondern es ist ein etwas längerer Weg. Und als wir darüber philosophiert hatten, was denn jetzt das Üben, dieses Zazen sei, gab er mir auf jeden Fall nochmal einen Hinweis, der für mich auch neu war an dieser Stelle. Meditation, wenn ich mir Meditation vorstelle, wenn ich selbst meditiere, dann ist das automatisch Augen zu, ruhiger Raum, ich mache es mir gemütlich, ich habe vielleicht eine Affirmation im Ohr. Und das ist so das Bild, was ich von Meditation vor Augen habe. Und Klaas hat mich mal darauf hingewiesen, dass die Meditation im asiatischen Raum etwas anders praktiziert wird. Und zwar sehr häufig so, dass man die Augen aufbehält und sich einfach vor eine Wand setzt, vor eine weiße Wand und dann sitzt. Also dieses Zazen. Und ich habe mir mal den Spaß erlaubt, das mal zu probieren bei uns zu Hause und wollte eigentlich 15 Minuten mal die weiße Wand anschauen und es war irgendwie eine Achterbahnfahrt. Also ich habe nach 12 Minuten abbrechen müssen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das wühlt mich zu sehr auf, obwohl ich auch ganz kleine wenige Momente der kompletten Ruhe hatte, wo tatsächlich ich das Gefühl hatte, ich denke gar nichts. Und ja, das aber vielleicht nochmal vorausgeschickt, was wir uns gegebenenfalls auch unter Zazen und dem Üben vorstellen können. Und nun möchte ich aber nochmal zurückkehren zum Buch selbst, welches ja mit 320 Seiten daherkommt und für mich auch eine anspruchsvolle Leseerfahrung darstellte, weil dieses Buch kommt mit einer relativ kleinen Schrift daher. Und ich muss sagen, dass ich nie so richtig eingetaucht bin. Also ich bin nie in so einen richtigen Leseflow gekommen, was auch am Inhalt lag, an manchmal den vagen Aussagen, an den Metaphern, an den Bildern, die gewählt wurden. Und ich musste wirklich häufiger Textstellen nochmal lesen. Es hat länger gedauert, wieder reinzukommen. Und es fühlte sich zeitweise schon auch an wie ein bisschen Lesearbeit. Und dieses Buch besteht aus 9 Kapiteln zu unterschiedlichen Themen wie Gefühle, Beziehungen, Leiden, Ideale, Grenzen, Entscheidungen, Dienen und 2, 3 weitere. Und offensichtlich sind das sogenannte Dharma-Vorträge, also Zen-Weisheiten einer im Üben fortgeschrittenen Person. Und meine Top 3 Learnings, die ich jetzt gleich mit dir teilen möchte, sind im Verhältnis zum Gesamtbild dieses Buches, glaube ich, eher so kleine Inkremente. Das sind eigentlich nur so kleine Metaphern, die aber bei mir hängen geblieben sind und über die ich länger nachgedacht habe. Und hier nochmal der Spoiler, Disclaimer, dass es ja wirklich darum geht, meine persönlichen Learnings zu teilen und nicht irgendwie vermeintlich objektive Highlights. Und dementsprechend sagen natürlich die Learnings, die ich hier teile, wesentlich mehr über mich als über das Buch. Und mich hat beschäftigt mit diesem Buch mein Learning Nummer 1. Ich habe das mal getauft, das Ruderboot des Ärgers. Mein Learning Nummer 2, Streit zum Frühstück. Und mein Learning Nummer 3, die Tragödie des Lebens. Und da steige ich nun mal ein mit meinem Learning Nummer 1, das Ruderboot des Ärgers. Und dieses Learning findet sich in dem Kapitel Gefühle. Und das Unterkapitel nennt sich Ärgere dich nicht. Und da sieht man schon, ja, das ist ja irgendwie ein Thema, Gelassenheit, Ruhe bewahren, das mich schon viele Jahre begleitet. Und dementsprechend sprach mich natürlich die Metapher an, die ich nun mit dir einmal durchgehen mag. Stellen wir uns vor, wir seien auf einem See. Es ist etwas neblig, nicht zu sehr, aber ein wenig, und wir rudern in unserem kleinen Boot dahin und sind vergnügt. Und dann plötzlich taucht aus dem Nebel ein anderes Ruderboot auf und treibt genau auf uns zu. Peng! Wir kollidieren. Und nun, einen Augenblick lang, sind wir wirklich, wirklich ärgerlich. Was macht dieser Idiot da? Ich habe mein Boot gerade frisch gestrichen. Und er stößt einfach mit mir zusammen im Nebel. Meine Güte, was ist mit ihm? Und dann plötzlich bemerken wir, dass das Ruderboot leer ist. Und was ist jetzt mit unserem Ärger? Nun, er verraucht. Ich werde mein Boot wieder neu streichen müssen. Das ist alles. Doch hätte in dem anderen Ruderboot jemand gesessen, wie hätten wir reagiert? Wir wissen, was geschehen wäre. Unsere Begegnungen mit dem Leben, mit anderen Menschen, mit Ereignissen sind nun aber genauso, als stießen wir mit einem leeren Ruderboot zusammen. Doch so erleben wir es nicht. Wir erleben es so, als seien Menschen in diesem anderen Ruderboot und die würden uns vor den Bug fahren. Wovon spreche ich, wenn ich sage, dass unser ganzes Leben eine Begegnung, ein Zusammenstoß mit einem Ruderboot ist? Fragezeichen. Diese Metapher hat mich beschäftigt, habe darüber nachgedacht und ich konnte mich zumindest hier sehr, sehr gut reindenken. Also diese bildliche Vorstellung, ich sitze in meinem Ruderboot, paddel da gemütlich, beseelt, vergnügt auf dem See und auf einmal kommt so im Augenwinkel ein anderes Ruderboot um die Ecke und kachelt voll in mein Boot rein. Ich wüsste auf jeden Fall, was passiert, wenn ich in dieser Situation wäre. Ich würde mich sehr wahrscheinlich aufregen und sagen, ey, pass mal auf, was ist denn los mit dir? Was bist du für ein Idiot? Was machst du hier? Wie kannst du dich gerade ausgucken? Was ist los mit dir? Und so weiter. Ne, keine Ahnung, man könnte auch sagen, nee, du bist schuld und bla bla bla. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass ich genau in diesem Moment auch merke, da sitzt gar keiner drin, dann ist irgendwie gefühlt das Objekt des Ärgers auf einmal weg. Und dann habe ich gar niemanden mehr, auf den ich meinen Ärger projizieren kann. Und in dem Moment realisiere ich, okay, it is what it is. Es ist, wie es ist. So ist nun mal das Leben. Es ist passiert. Gut, was passiert jetzt? Ich muss vielleicht den Kratzer irgendwie lackieren und fertig ist. Und ich fand es spannend, diesen Faktor Menschen aus einem Geschehnis, aus einem Erlebnis mal rauszunehmen, um dann festzustellen, ah, es hilft mir dazu, überzugehen, die Situation eher leichter so zu sehen, wie sie ist und nicht so, wie ich sie vielleicht haben möchte, weil ich ja diesen Faktor Mensch herausnehme, auf den ich ja einige Dinge projiziere. Ich habe ja vielleicht eine Erwartungshaltung an mein Umfeld, an meine Mitmenschen, dass sie vielleicht auch so umsichtig sind wie ich, dass die nicht sich so trottelig anstellen, dass sie idealerweise das machen, wie ich es mir vorstelle, was natürlich auch eine Illusion ist. Aber in dem Moment, wenn mir natürlich etwas Böses passiert, dann wird diese Erwartungshaltung nicht erfüllt und ich werde sauer. Ich ärgere mich nicht. Und wenn ich jetzt aber versuche, den Faktor Mensch aus dieser Gleichung mal rauszunehmen, fällt es mir im ersten Blick auf jeden Fall leichter, Situationen anzunehmen. Und ich habe das irgendwie beobachtet, auch im Umgang mit meinen Kids. Mit Kindern ist es ja irgendwie ähnlich. Ja, also wenn Kids Unfug treiben, und damit meine ich jetzt wirklich eher so kleine Kinder, meine Kinder sind ja jetzt gerade 3 und 6 geworden, also ich glaube, dass man mit Teenagern da wahrscheinlich auch anders umgeht, aber es gehört ja irgendwie mal dazu, dass kleine Kinder Dinge umschmeißen, anmalen, auspacken, zerschneiden, was auch immer. Und natürlich ärgere ich mich teilweise, weil die Kids nicht so in Anführungsstrichen brav sind, wie ich es mir wünsche, weil sie sich vielleicht nicht so geordnet verhalten, wie ich es mir wünsche, realisiere aber natürlich im gleichen Moment, meine Güte, Madden, das sind Kinder. Und in dem Moment, wenn ich die Perspektive aber hält, das sind Kids, dann bin ich natürlich auch sofort weniger sauer, weil dann, mir fällt es schwer, auf Kinder sauer zu sein, weil sie wissen ja nicht, was sie tun, ist vereinfacht gesagt. Sie machen das in der Regel ja nicht mit einer bösen Absicht, sondern es sind nun mal Kinder, die die Welt erkunden und Dinge lernen. Und da gehört natürlich dazu, dass man Dinge schief gehen. Und ne, wenn jetzt ein Kind die Scheibe einwirft und ich sehe nicht sofort, dass es ein Kind ist, dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, wenn ich es aus dem Augenwinkel sehe, dass ich, ne, um mal wieder zu diesem Ruderboot zu kommen, dass wenn diese Scheibe kaputt geht, ich erstmal sage, wie kann man, was machst du hier, du Idiot, wie kann das sein? Und dass ich dann erkenne, dass es ein Kind ist, entspricht ungefähr der gleichen Situation, wie ich feststelle, dass das Ruderboot leer ist und sage, ja, es ist nur mein Kind. Und was haben wir jetzt hier gerade gesehen, was ist passiert? Ja, die Scheibe ist kaputt gegangen. Okay, Leben geht weiter. Und ich versuche, ja, dieses Bild, diese Haltung, diese Erinnerung mitzunehmen, sobald mir etwas passiert, mal die Situation zu betrachten ohne den Faktor Mensch und ja, nur den Schaden sich anzuschauen. Dann habe ich zumindest festgestellt, dass es mir leichter fällt, die Situationen anzunehmen, wie sie sind. Und die Annahme dessen, was ist, das ist letztendlich auch das Ziel von Zazen, vom Üben. Und im gleichen Kapitel möchte ich da noch dazu ein paar Zeilen vorlesen. Ich glaube, dass Fortschritt und Reife im Üben die Fähigkeit bedeutet, das Leben anzunehmen und in ihm zu sein, wie es ist. Das bedeutet nicht, dass sie ganz frei sein werden von all ihren kleinen Grübeleien, zu all dem Inneren hin und her. Das wird bleiben. Darum geht es nicht. Aber sie gehen anders damit um. Und üben bedeutet einfach, den entscheidenden Punkt ein wenig weiter hinauszuschieben, sodass wir mehr und mehr auf diese ruhige Weise annehmen können. Zunächst sind es nur einige Dinge, die wir so sehen. Doch nach einem halben Jahr des Übens können Sie so viel auf diese Art und Weise annehmen. Und in einem Jahr vielleicht mehr. Und in 10 Jahren noch mehr und so weiter. Und dann kommt immer wieder dieser Punkt, der uns begrenzt. Wir alle haben diesen Punkt. Solange wir leben, werden wir ihn haben. Ja, die eigene Frustrationsschwelle wird niemals weg sein, aber es geht darum, im Üben, durch das Üben im Sazen, diese Schwelle hinauszuzögern, die eigene Toleranz zu erweitern und damit die Fähigkeit, sich anzueignen, Dinge zu sehen, wie sie sind. Und mich hat es auf jeden Fall beruhigt, auch zu wissen, dass Zen oder Gelassenheit zu kultivieren nicht bedeutet, irgendwann mal völlig entspannt und ruhig auf alles reagieren zu können, also dass es gar nicht möglich ist, sondern dass es im Üben und auf diesem Weg und diesen Bestrebungen eher darum geht, die eigene Toleranz zu erweitern und ja, diese Ich-ärgere-mich-Schwelle einfach zu verschieben. Und das war mein Learning Nummer 1, ja, das Ruderboot des Ärgers. Und wir bleiben auch in meinem Learning Nummer 2 thematisch beim Ärgern. Und da ist mir im weiteren Verlauf des Buches eine weitere, eigentlich sehr kurze Metapher über den Weg gelaufen, über die ich aber auch länger nachdenken durfte. Und diese Metapher habe ich jetzt mal getauft: Streit zum Frühstück. Und findet sich im Kapitel Beziehungen auf Seite 136, die ich jetzt mal vorlese, wie folgt. Nehmen wir zum Beispiel einen Streit beim Frühstück. Beim Mittagessen sind wir immer noch ärgerlich. Nicht nur ärgerlich, sondern wir erzählen auch jedem davon, werden getröstet, bekommen Sympathie, Zustimmung und schon sind wir wieder in unserem Kopf. Wenn ich ihn heute Abend sehe, muss ich mit ihm darüber sprechen. Wir müssen die Sache wirklich klären. Wir haben also den Streit beim Frühstück, die Aufregung beim Mittagessen und dann auch noch die Zukunft, nämlich das, was wir mit der Aufregung zu tun gedenken. Doch was ist jetzt? Was ist in diesem Augenblick? Wenn wir beim Mittagessen sitzen, wo ist dann der Streit vom Frühstück? Wo ist er? Der Geist der Vergangenheit ist nicht fassbar. Wo ist er? Das Abendessen, bei dem wir all das wirklich klären müssen, wo ist es? Der Geist der Zukunft ist auch nicht greifbar. Es gibt ihn nicht. Was ist wirklich da? Was ist real? Es gibt nur meine Erregung, die ich jetzt hier beim Mittagessen habe. Meine Geschichte, mit der ich beschrieb, was beim Frühstück geschah, ist nicht wirklich das, was geschah. Es ist meine Geschichte. Wirklich ist der Kopfschmerz, ist das Flattern in meinem Magen. Und mein Gerede ist die Manifestation, was jetzt habe ich hier gerade einen Dreher? Und mein Gerede ist die Manifestation dieser physischen Energie. Außerhalb der physischen Erfahrung gibt es nichts Wirkliches. Und ich weiß noch nicht einmal, ob das wirklich ist. Das ist alles, was wir darüber sagen können. Und was mir hängen geblieben ist bei oder von dieser Metapher, ist die Frage: Wo ist denn der Streit jetzt gerade, den ich mit mir herumtrage? Ich neige persönlich zum Grübeln. Streit ist etwas, womit ich schwer umgehen kann. Und Disharmonie hängt mir sehr lange nach. Und ich habe irgendwie immer die Bestrebung, das relativ schnell aus der Welt zu bringen. Auch wenn ich weiß, dass es nicht immer möglich ist. Und ich erwische mich selbst dabei, beim Fahrradfahren oder in Momenten der Ruhe, dass ich natürlich anfange, über offene Streitigkeiten, über Dissonanzen, nenne ich das jetzt mal, nachzudenken. Wenn ich mich aber in diesem Moment dann frage, wo ist der Streit denn jetzt? Wo ist die Disharmonie denn jetzt gerade? Dann führe ich mir vor Augen, dass mein Grübeln und mein Nachdenken natürlich überhaupt nichts bringt, auch jetzt in überhaupt gar keinen Zusammenhang steht zu dem, was ich gerade erfahre, was der gegenwärtige Moment mir gerade liefert. Und ich realisiere, dass ich durch meine Gedanken den gegenwärtigen Moment eigentlich gerade verschwende. Und gestern hatte ich beim Fahrradfahren wieder so einen Moment, ich habe über einen offenen Streit, wenn man das so nennen kann, nachgedacht, zumindest über, sag mal, eine Anspannung in einer Beziehung und habe mich gefragt, wo ist denn dieser Stress, wo ist der Streit jetzt gerade, was hat dieser Streit, dieser Stress jetzt gerade mit diesem Moment zu tun, und habe festgestellt, rein gar nichts. Und in dem Moment, wenn ich das merke und mir auch zutraue, meine eigenen Gedanken zu kontrollieren, bin ich dann übergegangen, mich zu fragen, was ist denn jetzt gerade in diesem gegenwärtigen Moment tatsächlich wichtig? Und habe ich festgestellt, dass die Entscheidung, Fahrrad zu fahren, ja auch etwas zu tun hat mit Selbstfürsorge. Das ist etwas, was ich mir gönne. Das ist eine Pause vom Tag, die ja in ein Highlight letztendlich darstellt. Und ich verschwende in Anführungsstrichen das Highlight durch Grübeln über einen Streit, der eigentlich jetzt gerade gar nicht da ist. Und habe dann gesagt, was ist denn das Wichtigste für mich, was ich jetzt tun muss, in Anführungsstrichen? Einfach den gegenwärtigen Moment anzunehmen und zu genießen. Und die Frage, wo ist der Streit jetzt, jetzt gerade, in diesem Moment, das, was vielleicht auch dich beschäftigt, hat mir geholfen, mich ja mal zu fokussieren auf das, was in dem Moment wirklich wichtig ist und mich zu lösen von meinen Gedanken, die da irgendwo grübeln und wandern, hin zu Dingen, die ich jetzt aber gerade sowieso nicht beeinflussen kann. Und ich hoffe, dass diese Fragen, diese Fragestellungen vielleicht auch bei dir vielleicht einen kleinen Aha auslösen und dir vor Augen führen, dass viele Dinge, mit denen du dich gerade gedanklich beschäftigst, gerade gar nicht von Relevanz sind und du dich einfach hingeben könntest dem gegenwärtigen Moment. Und das war mein Learning Nummer 2 und möchte nun abschließend überleiten zu meinem dritten Learning, welches da lautet, die Tragödie des Lebens. Und auch hier möchte ich auf Seite 187 erst einmal eine Textstelle vorlesen. Wir befinden uns hier im Kapitel des Leidens und möchte diese Textstelle erst einmal mit dir teilen. Nach dem Lexikon ist eine Tragödie ein Trauerspiel, bei dem ein Protagonist in moralische Kämpfe verwickelt wird und ein dramatisches Ende, Vernichtung oder tiefe Enttäuschung erfährt. Vom gewöhnlichen Standpunkt aus ist das Leben eine Tragödie und wir verbringen unser Leben in dem hoffnungsvollen Versuch, der Tragödie zu entrinnen. Ist natürlich nicht ein hoffnungsvoller Versuch, sondern der hoffnungslose Versuch, dieser Tragödie zu entrinnen. Jeder von uns ist der Hauptdarsteller auf seiner kleinen Bühne. Jeder von uns hat das Gefühl, in moralische Kämpfe verwickelt zu sein. Und auch wenn wir das nicht zugeben wollen, diese Kämpfe werden unvermeidlich ein tragisches Ende nehmen. Abgesehen von all den Unfällen, die uns im Leben widerfahren können, gibt es einen, in Anführungsstrichen, Unfall am Ende unseres Lebens, dem niemand aus dem Weg gehen kann. Dafür sind wir geschaffen. Vom Augenblick der Empfängnis an bewegt sich unser Leben auf dieses Ende zu. Und vom persönlichen Standpunkt aus ist das tatsächlich eine Tragödie. So verbringen wir unser Leben mit dem sinnlosen Kampf, diesem Ende zu entgehen. Doch dieser Kampf an der falschen Front ist die wirkliche Tragödie. Und das war erst einmal die Textstelle und ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass ich ja nahezu ausschließlich lese abends im Bett, so als letzter Akt vor dem Einschlafen. Und als ich diese Textstelle gelesen hatte, wurde ich irgendwie nochmal in den Sog gezogen, darüber nachzudenken, über das Thema Tod, und Sterblichkeit und ja, war auf einmal in einer Stimmung, in einem Gedankenkarussell. Es könnte ja morgen auch alles vorbei sein. Und habe dann darüber nachgedacht, was für ein Schmerz dieser Gedanke in mir auslöst, zum Beispiel meine Kinder nicht mehr in den Arm nehmen zu können. Oder all das, was meine Kids irgendwann mal erleben und erreichen werden, selber nicht mehr miterleben zu können. All das, was vielleicht auch jetzt gerade in meinem Leben angeschoben wird, irgendwann, dass es irgendwann vorbei ist. Und ja, zugegeben, ich bin natürlich dann in dieser Situation sehr sentimental geworden. Es stimmt mich natürlich traurig, aber im gleichen Atemzug kam natürlich auch irgendwie so ein spontaner Ausbruch von Dankbarkeit zum Tragen, weil auf einmal alle Ärgernisse und vermeintlichen Probleme des Alltags sich irgendwie relativieren und in der Gesamtschau man ja eigentlich sagen kann, ey, wow, was für ein Geschenk ist dieses Leben und wie ja großartig ist es, dass ich das alles erleben darf. Und auf einmal war die Wahrnehmung des Augenblicks eine ganz andere und fand es irgendwie krass, nochmal mich daran zu erinnern, dass die ja Brille des nahenden Todes die Wahrnehmung auf den Augenblick, auf den gegenwärtigen Augenblick relativ stark verändert. Und dann musste ich nochmal denken an eine andere Passage aus einem anderen Buch, die ich nicht geteilt hatte, weil sie ja jetzt nicht irgendwie passte in eine andere Beschreibung, aber da ging es auch um das Sterben. Und was ich dann so mitgenommen hatte als ja Nachhall, ich weiß nicht, ob das jetzt so da geschrieben war, aber so war es letztendlich, wie ich es gespeichert habe. Wir sterben nicht am Ende unseres Lebens, sondern wir sterben jeden Tag. Der Prozess des Sterbens beginnt mit dem Tag der Geburt. Und das stand ja letztendlich auch ähnlich jetzt hier, dass wir vom Augenblick der Empfängnis an letztendlich auf unser Ende zugehen. Aber ich habe irgendwie so die Wahrnehmung, die Vermutung, dass wir erst in dem Moment, wenn wir wissen, pass auf, es ist morgen, es ist in einer Woche, es ist in einem Monat, in einem Jahr vorbei, dass wir dann die Wertigkeit des Augenblicks erst so wirklich spüren und wertschätzen können. Und das ist doch eigentlich irgendwie völlig absurd. In dem Moment, wenn ich mich daran erinnere, dass ich jeden Tag ein Stückchen sterbe, dann versteckt sich doch darin das Geschenk, auch ja jeden Augenblick als einen letzten Augenblick wahrzunehmen. Und wenn ich jeden Augenblick als letzten Augenblick wahrnehme, glaube ich, dass ich in der Lage bin, noch wesentlich wertschätzender und dankbarer für all das zu sein, was uns das Geschenk des Lebens liefert. Und da war ich gefangen in diesen Gedanken, die ich mit dir teilen wollte, ohne daraus jetzt irgendwie eine konkrete Handlungsempfehlung oder sonstiges irgendwie rauszuziehen oder irgendwie eine provokante Fragestellung, sondern einfach vielleicht diesen freundlichen Reminder mal stehen zu lassen, was für ein unfassbar wertvolles Geschenk unser Leben ist. Und damit möchte ich es tatsächlich auch belassen mit meinem Learning Nummer 3. Und bevor ich die drei Learnings jetzt nochmal zusammenfasse, möchte ich ja dich animieren für den Fall, dass ich dich inspirieren und ein bisschen berühren konnte, dich animieren, mir eine positive Bewertung dazulassen auf der Plattform, auf der du mich gerade hörst. Und wenn du Ratschläge hast oder Ideen oder Bücher, die ich mal in die Hand nehmen sollte, dann kannst du mir natürlich gerne schreiben. Es gibt bei Spotify die Kommentarfunktion. Du wirst aber auch, wenn du möchtest, über meinen Linktree die Möglichkeit irgendwie finden, mit mir Verbindung aufzunehmen. Und ich danke dir vorab für deine positive Bewertung und deinen Ratschlag. Und nun möchte ich zusammenfassen meine persönlichen Top 3 Learnings aus dem Buch Zen im Alltag von Joko Beck. Ich habe in meinem ersten Learning geteilt eine Metapher, in der zwei Ruderboote zusammenstoßen und das Ärgern über dieses Ereignis verfliegt eigentlich in dem Moment, in dem ich feststelle, dass in dem anderen Ruderboot, das in meins reingekachelt ist, kein Mensch sitzt. In dem Moment, wenn ich das vielleicht aus einem Nebel heraus betrachte und im ersten Schritt nicht sehe, projiziere ich meinen Ärger auf diesen Menschen, weil er sich vielleicht nicht so verhält, wie ich es mir wünsche, weil ich meine Erwartungshaltungen, wie man miteinander umgeht, wie ja umsichtig man ist im Straßenverkehr, diese Erwartungshaltung projiziere ich auf diesen Menschen. Wenn ich aber dann feststelle in dieser Situation, huch, da sitzt gar kein Mensch, dann nehme ich diesen Faktor Mensch und meine nicht erfüllten Erwartungshaltungen aus dieser Gleichung heraus und habe gar keinen mehr, auf den ich meinen Ärger irgendwie projizieren kann, sondern sage ich, oh gut, es ist nun mal so, wie es ist, kann ich jetzt auch nicht ändern. Und in dem Moment, wenn ich das realisiere und merke, dann fällt es mir leichter, solche Situationen mit Gelassenheit hinzunehmen. Und diese Metapher versteht sich als Einladung, das gesamte Leben, all das, was uns passiert, genau so zu sehen wie ein Zusammenstoß mit einem Ruderboot, in dem niemand sitzt. Es ist, wie es ist. Und wir bleiben thematisch so beim Ärgern und sich aufregen und nachdenken. In meinem zweiten Learning habe ich geteilt die Metapher des Streits zum Frühstück. Und in dieser Metapher oder in dieser Situationsbeschreibung war es so, dass ein Mensch sich am Frühstückstisch gestritten hat mit seinem Gegenüber und am Mittagstisch dann irgendwie darüber nachgegrübelt hat, sich mit Kollegen ausgetauscht hat, sich hat trösten lassen. Und natürlich darüber nachdenkt, am Abend natürlich auch irgendwie diese Angelegenheit klären zu wollen. Und wenn ich jetzt an diesem Mittagstisch sitze und über den Streit am Frühstückstisch nachdenke und grüble, sind wir eingeladen, uns die Frage zu stellen, wo ist der Streit denn jetzt genau in diesem Moment? Wo ist er? Der ist jetzt eigentlich nicht real. Es hat nichts mit dem gegenwärtigen Moment zu tun, sondern dieser Streit ist ausschließlich in meinen Gedanken. Und wenn ich halt merke, dass mein gegenwärtiger Moment, das, was ich gerade erfahre, eigentlich überhaupt nichts mit dem Streit zu tun habe, fällt es mir doch leichter, vielleicht mich auf das zu fokussieren, was jetzt in dem Moment eigentlich tatsächlich wichtig ist und was tatsächlich zählt. Und das ist vielleicht das Mittagessen zu genießen, die Pause anzunehmen, mich zu erholen, zu entspannen und nicht mich mit etwas zu beschäftigen, was eigentlich gar nicht real ist, sondern nur durch meine Gedanken kreiert wird. Und in meinem letzten Learning, Learning Nummer 3, habe ich nochmal über die Tragödie des Lebens gesprochen, die ja immer irgendwie mit dem Tod endet und habe ja einfach nochmal aufgegriffen, dass die Erinnerung an die eigene Sterblichkeit zumindest bei mir dazu führt, die Wertigkeit des gegenwärtigen Augenblicks wirklich zu spüren und auch nochmal vielleicht Probleme zu relativieren und Dankbarkeit zu spüren für all das, was ich jetzt hier gerade erfahren und erleben darf. Und eigentlich ist es doch schade, sich immer wieder mit seinem Tod konfrontieren zu müssen, um den gegenwärtigen Moment wertschätzen zu können. Und habe ja nochmal daran erinnert, an ein Learning aus einem anderen Buch, aus dem ich gezogen habe, dass der Tod ja nicht irgendwie eine Erscheinung ist am Ende des Lebens, sondern dass der Prozess des Sterbens ja beginnt mit unserer Geburt und dass wir eigentlich jeden Tag ein bisschen mehr sterben, was vielleicht Raum schafft für die Idee und den Gedanken, dass jeder Augenblick wahrgenommen werden darf wie ein letzter Augenblick und das vielleicht auch unsere Erfahrung des Lebens ein bisschen aufwertet und uns vor Augen führt, was für ein unfassbar geiles Geschenk wir eigentlich hier in unseren Händen halten in Form unseres Lebens. Ja, das ist wieder ein bisschen pathetisch geworden jetzt am Ende. Hoffe aber, dass du ja ein paar Dinge nachvollziehen konntest, meine Gedankengänge. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Wertschätzung in Form von Aufmerksamkeit bis hierhin. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder mit am Schlüssel wärst. Und abschließen möchte ich eigentlich mit einem Cartoon, den ich jetzt natürlich nicht zeigen kann, aber vielleicht weißt du schon, welchen Cartoon ich meine. Es gibt nämlich einen Cartoon von Charlie und Snoopy, die auf einem Steg sitzen, leicht verträumt, auf einen See schauen. Und dann sagt Charlie zu Snoopy, eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Und daraufhin sagt Snoopy, ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. In diesem Sinne, genießt die Zeit, genießt das Leben und bis zum nächsten Mal.